Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert
Dr. Dennis Lichtenstein beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Also, bei mir geht es heute um die Konstruktion europäischer Identität vor und während der Eurokrise in den Medien. Mit dem Begriff europäische Identität meine ich zum einen die Anerkennung der Zugehörigkeit zur EU und zum anderen die Anerkennung der Zusammengehörigkeit in der EU. Zugehörigkeit stärkt die Legitimität des europäischen Regierens. Zusammengehörigkeit ist eine Basis für transnationale Solidarität. Fragen von Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit rahmen die öffentlich geführte Debatte zu europäischen Themen, indem sie in öffentlichen Auseinandersetzungen öffentlich artikuliert werden, können sie dabei helfen, europäische Identität und die EU zu stabilisieren. Das ist insbesondere wichtig in Krisen- und Konfliktsituationen, wenn die EU politisiert wird, wenn also ein öffentlicher Streit um politische Themen zur EU vorherrscht. Genau. Im Folgenden möchte ich zunächst den Begriff europäische Identität etwas näher umreißen und in Zusammenhang bringen mit der Frage nach einer europäischen Öffentlichkeit. Im nächsten Schritt gehe ich auf die Identitätsdiskurse in der EU ein, vor der Eurokrise, und zwar im Blick auf die Medienöffentlichkeit. Das ist ein Feld, in dem ich bisher empirisch auch gearbeitet habe. Der Zweck hier ist erstmal, oder das Ziel hier ist erstmal, Ihnen den Forschungsstand insgesamt vorzustellen. Im zweiten Schritt möchte ich auf die Identitätsdiskurse in der Eurokrise eingehen, also auf Veränderungen in den Diskursen, die im Zuge der Politisierung der Eurokrise und des Krisenmanagements in den Mediendiskursen ablesbar sind. Das wiederum ist ein Forschungsfeld, in dem ich künftig noch stärker arbeiten möchte. Aber lassen Sie mich zunächst auf den Begriff europäische Identität eingehen, den ich als die kollektive Identität der Gruppe EU beschreiben möchte. In der Behandlung kollektiver Identität verfolgen die meisten Autoren mittlerweile eine konstruktivistische Perspektive. Gruppen wie die EU oder auch Nationen sind dabei vorgestellte Gemeinschaften, denen in sozialen Interaktionen Bedeutung zugewiesen wird. Das geschieht wesentlich in Kommunikationszusammenhängen. Die Konstruktionsleistung bezieht sich auf zwei Dimensionen. Und zwar zum einen auf die Identifikation mit der Gruppe, also die Anerkennung von Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit. Die Identifikationen entstehen jetzt nicht kontextlos oder im luftleeren Raum, sondern beziehen sich immer auf bestimmte Deutungen der Gemeinschaft, auf Identitätsinhalte. Das ist die zweite Dimension von Identität. Die Identitätsinhalte sind im Grunde vereinfachte Vorstellungsbilder der europäischen Gemeinschaft. In ihnen werden bestimmte Realitätsaspekte hervorgehoben, andere ausgeblendet. Und für die Identifikation und deren Ausprägung kann es einen Unterschied machen, ob die EU etwa als ein politisch stark integrierter Bundesstaat gesehen wird oder als eine Gemeinschaft von weitgehend souveränen Nationalstaaten, die in Europa aber kooperieren. Ob sie als eine politische Wertegemeinschaft beschrieben wird, die für Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Solidarität einsteht. Als eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Außenpolitik, deren Ziel es ist, eine Stimme in der Weltpolitik zu erheben und auch Konfrontationen mit Russland oder den USA einzugehen. Ob sie kulturell beschrieben wird und Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit über eine gemeinsame Geschichte begründet wird, über gemeinsame kulturelle Wurzeln und Mythen. Die EU kann natürlich auch wirtschaftlich beschrieben werden, dann ist sie zum Beispiel verengt auf die EU als eine Währungsgemeinschaft oder beschrieben als der europäische Markt. Als welche Art von Gemeinschaft die EU bezeichnet wird, definiert wird und inwieweit die Europabilder jeweils mit der Zuschreibung von Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit verbunden sind, das wird in öffentlichen Diskursen verhandelt, also in Identitätsdiskursen, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Öffentlichkeit lässt sich definieren nach Neidhardt als ein offenes Forum für alle, die etwas sagen oder das, was andere sagen, hören wollen. In der Öffentlichkeit treffen verschiedene Öffentlichkeitssprecher aufeinander. Das sind Politiker, Wirtschaftsakteure, Kulturschaffende, auch Journalisten. Indem sie europäische Themen debattieren, an europäische Werte appellieren oder im Namen Europas Forderungen aneinander erheben, tragen sie dazu bei, dass europäische Identität in Diskursen verhandelt wird. Sie konfrontieren also verschiedene Deutungsangebote miteinander, reagieren aufeinander und in diesem Prozess entwickelt sich, ähnlich wie im Prozess der öffentlichen Meinungsbildung, eine kollektiv geteilte europäische Identität heraus. Dieser Konstruktionsprozess findet in einer ganzen Reihe von Öffentlichkeitsforen statt. Ein zentraler Ort ist die Medienöffentlichkeit. Auf Ebene der Medien erreicht die Identitätsdiskussion, der Identitätsdiskurs eine große Breitenwirkung und wird wahrnehmbar für politische Entscheidungsträger und für das Publikum, das an der Debatte zumindest passiv partizipieren kann. Die Medien sind also ein Masterforum von Öffentlichkeit. Sie sind aber zugleich auch Akteure im Diskurs, indem sie Aufmerksamkeit für EU-Themen herstellen oder sie eben ablehnen, verhindern, indem sie Sprecherbeiträge selektieren und eigene Kommentare und Kontextualisierung anstellen, tragen sie wesentlich zum Verlauf des Diskurses bei. Den Identitätsdiskurs zu Europa hat es also einen entscheidenden Einfluss, welche Struktur die Öffentlichkeit hat bezogen auf Europa. Wir können uns den Identitätsdiskurs jetzt nicht unbedingt als integriert vorstellen. Schließlich wird europäische Identität nicht in einem einheitlichen paneuropäischen Mediensystem konstruiert, sondern immer auf Basis nationaler Medienöffentlichkeiten, also in einer national segmentierten europäischen Öffentlichkeit. Jetzt hat die Forschung gezeigt, dass sich die nationalen Medienarenen seit den 1990er Jahren zunehmend für EU-Themen öffnen. Das tun sie aber immer auf Basis eines kulturellen und vor allem national definierten Resonanzbodens. Sie sprechen also zu einem nationalen Publikum, berichten für ein nationales Publikum und versuchen, Betroffenheit im Hinblick auf die eigene Nation herzustellen. Transnationale Diskurse sind zweifellos möglich, nichtsdestotrotz. Die Medien fokussieren vor allem auf Sprecher der eigenen Nation. Sprecher der anderen Nationen und Vertreter der EU werden in Diskursen zwar erwähnt, sind Gegenstand der Debatte, zu Wort kommen aber vor allem die Sprecher der jeweils eigenen Nation. Insofern sind die Verbindungen zwischen den Medienarenen, gerade was die aktive Kommunikation, die Kommunikationsgemeinschaften angeht, relativ schwach ausgeprägt. Für die Regierung bringt das den Anreiz mit sich, Erfolge der EU vor allem auf das eigene Handeln, dem eigenen Handeln zuzuschreiben und Misserfolge oder unpopuläre Entscheidungen auf die EU-Ebene oder an andere Länder abzuschieben, also Verantwortung abzuschieben. Das kann dazu führen, dass europäische Themen gerade in Krisensituationen weniger als europäische Probleme benannt und charakterisiert werden, sondern mehr als Bedrohung für die eigene Nation. Für den Identitätsdiskurs hat das die Folge, dass man auch weniger von einer einheitlich konstruierten europäischen Identität ausgehen muss, sondern eher von national unterschiedlichen Konstruktionen europäischer Identität. Damit haben sich in der Vergangenheit und gerade für den Zeitraum vor der Eurokrise eine Reihe von Studien befasst. Die Befunde lassen sich gesondert für den Aspekt der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und für die Zusammengehörigkeit der Gemeinschaft darstellen. Bezogen auf die Zugehörigkeit kommen die Studien einheitlich zu dem Ergebnis, dass die Deutung der EU weitgehend mit nationalen Identitätsinhalten interagieren. Einige Autoren ziehen daraus den Schluss, dass eine wechselseitige Beeinflussung beider Größen vorliegt, also nationale und europäische Identität interagieren miteinander und verändern sich beiderseitig. Andere Autoren gehen eher davon aus, dass die europäischen Identitätskonstruktionen nichts anderes sind als ethnozentrische Projektionen auf die EU. Also aus deutscher Sicht wäre die EU dann im Grunde eine große Bundesrepublik, die ähnlich föderal organisiert werden kann, die mit dem Euro so etwas Ähnliches hat wie die D-Mark und mit einer Zentralbank, die nach Möglichkeit nach dem Vorbild der Deutschen Bank organisiert sein sollte. Man muss sich jetzt nicht zwingend für einen dieser beiden Sichtweisen entscheiden. Wichtig ist aber, dass die Sprecher wesentlich auf nationale Narrative und Weltsichten referieren, wenn sie europäische Identität konstruieren. Das hat den Vorteil, dass es einfach wird, oder vergleichsweise einfach wird, duale Zugehörigkeiten zu beiden Größen, also zur Nation und zur EU, herzustellen. Wenn die EU nichts anderes ist als eine große Bundesrepublik, dann habe ich keine Probleme, mich mit Deutschland und Europa zu identifizieren. Es gibt also keine Loyalitätskonflikte. In der Folge haben wir auch nach dem Forschungsstand in allen Ländern relativ starke Bekenntnisse zur Zugehörigkeit zur EU. Diese basieren, das zeigen die Studien auch, jedoch auf unterschiedlichen Deutungen der Gemeinschaft. Wir haben in Deutschland etwa die Sichtweise auf die EU als ein Friedensprojekt, in dem sich Deutschland nach dem Nationalsozialismus rehabilitieren kann und auch wirtschaftlich und politisch entfalten darf, ohne gleich Verdacht zu erregen. In Frankreich haben wir eher die Perspektive auf die Rolle Europas in der Weltpolitik mit der EU darf Frankreich ein Stück weit die Grande Nation bleiben und auch für europäische Werte auf der Weltbühne eintreten, die im Wesentlichen als französische Werte verstanden werden. In Großbritannien ist die Sichtweise ein wenig anders. Hier wird die EU wesentlich als ein großer Markt gesehen, der aber wiederum zur britischen Handelsnation passt. Wir haben also in allen Ländern zumindest auch positive Zuschreibungen zur EU, positive Europadeutungen. Daneben gibt es noch einige Deutungen, die transnational geteilt werden und positiv besetzt sind. Das ist etwa die EU als eine Wertegemeinschaft, die vor allem für den Aspekt der Demokratie eintritt. Es lässt sich auch auf die EU als eine innenpolitische Gemeinschaft beziehen, die für gemeinsame Projekte in der Umweltpolitik, Energiepolitik und auch in Fragen wirtschaftspolitischer Regulierung zuständig ist. Diese Deutung ist allerdings in Großbritannien vergleichsweise schwach repräsentiert. Insgesamt überwiegt jedoch der Eindruck, dass wir es bei der europäischen Identität weitgehend mit einem Scheinkonsens zu tun haben. Das heißt, wir fühlen uns alle als Europäer, das aber auf der Basis unterschiedlicher Deutungen. Das klingt alles soweit recht harmonisch, zumindest im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur EU. Im Hinblick auf die Zusammengehörigkeit ergibt sich ein anderes Bild. Wenn wir uns da ansehen, wie andere Länder im Kontext von EU-Themen bewertet werden in den Medien, zeigt sich, dass hier vor allem negative Zuschreibungen überwiegen. Das kann damit erklärt werden, dass die Medien in Konflikten eher dazu tendieren, Positionen zur eigenen Nation, zur eigenen Regierung zu beziehen. Gleichzeitig fungieren andere Länder häufig auch als Projektionsfläche für Fehler oder Schwächen der EU, sind Adressaten für die Zuschreibung von Verantwortung. Wenn man sich aber nochmal näher betrachtet, welche Deutung der EU bei diesen Negativbewertungen anderer Länder beteiligt sind, dann ergibt sich als eine zusätzliche Erklärung, dass die anderen Länder an den jeweiligen nationalen Konstruktionen europäischer Identität gemessen werden. Wir haben es also mit einer Art Black-Sheep-Effekt zu tun. Also wenn wir ein anderes Gruppenmitglied betrachten und feststellen, dass es von unserem wahrgenommenen Gruppenprototyp, also der nationalen Konstruktion von Identität, abweicht, werten wir es als Gefahr für die Gruppenidentität, neigen dazu, es von der Gruppe abzugrenzen und negativ zu bewerten. In der Forschung gibt es eine Reihe von Studien, die zumindest implizieren, dass ein solcher Effekt vonstatten geht. Das ist etwa die Behandlung Österreichs im Fall Haider, wo Österreich im Kontrast zu einer europäischen Identität oder auch gar als gesehen wurde oder auch gar als uneuropäisch bezeichnet wurde, aufgrund der Regierungsbeteiligung von Jörg Haider. Auch die Mediengesetze in Ungarn werden im Kontrast zu europäischen Werten im Hinblick auf Demokratie diskutiert. Und ähnliche Effekte haben wir auch in der innereuropäischen Auseinandersetzung zur Unterstützung des Irakkrieges 2003. Da ging auch der Aspekt der Friedenssicherung, da stand auch aus der Sicht einiger Länder der Aspekt der Friedenssicherung im Kontrast zum Verhalten von Großbritannien und einiger osteuropäischer Länder. Neben diesen Schlaglichtern in der Debatte gibt es eine konstante und zumindest latent vorhandene Konfliktlinie, die immer wieder auftaucht zwischen den Ländern. Und das ist die Konfliktlinie zwischen Ländern, die eine starke politische Integration befürworten und Ländern, die eher in Richtung europäischer Bundesstaat gehen und hierin die Zielvorstellung für die EU sehen. In dieser Sichtweise sehen Deutschland und Frankreich, beispielsweise Großbritannien, aber auch andere Länder eher als Hindernis für die gewünschte starke politische Integration und neigen auf diese Weise zu Negativbewertungen, Abwertungen Großbritanniens und der anderen Länder. Aus britischer Sicht hingegen werden Deutschland und Frankreich als Triebkräfte der Integration gesehen und insofern auch wieder von der Wunschvorstellung oder der gewünschten Zielvorstellung von der EU abgegrenzt. Mit der Euro-Krise ergibt sich nun eine neue Situation. Wir haben also diese latente Konfliktlinie zwischen politisch stark und politisch schwach integrierten Ländern, die die Debatte zumindest latent begleitet, die aber nur bedingt in den Medien als Dauerthema zum Ausdruck kommt, da die Aufmerksamkeit für EU-Themen relativ schwach ausgeprägt ist. Mit der Euro-Krise ergibt sich insofern ein neues Bild, weil die Krise Nachrichtenwerte wie Betroffenheit, Konflikt, Negativismus bedient und auf diese Weise auch die Aufmerksamkeit für die EU insgesamt und auch für andere Länder drastisch steigt. Wir haben auch vermehrt Interaktionen zwischen den verschiedenen Ländern. Auch die Vertreter der anderen Länder und der EU kommen mehr zu Wort. Und das bringt die Folge mit sich, dass die unterschiedlichen Identitätsdeutungen der Länder in den Diskursen stärker sichtbar werden. Der Scheinkonsens zur EU erodiert. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, in Diskursen damit umzugehen. Eine Variante wäre, dass die Vielfalt an Identitätsentwürfen zur EU und die Dissonanzen zur eigenen Europakonstruktion als Bedrohung erlebt werden. Und eine Möglichkeit wäre der Rückzug in die nationale Zugehörigkeit bei Ablehnung der EU. Die zweite Variante wäre, dass die Konsistenz zwischen europäischer und nationaler Identität unbedingt verteidigt wird in Diskursen. Das heißt, man hält an seinem Europaentwurf, der gut zur eigenen nationalen Zugehörigkeit passt, fest. Und die Folge ist bei starker Medienaufmerksamkeit auch für andere Länder eine verstärkte Abgrenzung der anderen EU-Mitglieder. Die dritte und einzig konstruktive Variante ist schließlich das Wagnis, transnationale Diskurse einzugehen und die eigenen Identitätsentwürfe auch mit zur Disposition zu stellen. Das wäre also der Schritt in Richtung eines Europas, das für alle zustimmungsfähig ist, also das Bemühen, in einer transnationalen Diskursgemeinschaft europäische Identität auch gemeinsam zu entwickeln. Aufbauen ließe sich dabei auf Deutungen, die ohnehin schon transnational Zustimmung erzeugen, vor allem die EU als eine politische Wertegemeinschaft. Wir haben dabei die Chance, dass über eine Europäisierung der Diskurse auch eine Europäisierung der Identitäten stattfindet, indem wir nun also eine stärkere Politisierung der Debatte haben. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der Rückzug in nationale Zugehörigkeit überwiegt, vermehrt Identitätskonflikte auch auftreten und die Abgrenzung zwischen den Ländern zunehmen. Welche dieser Varianten sich jetzt in Diskursen realisiert, lässt sich wieder mit Blick auf die Medienöffentlichkeiten feststellen. Auch dazu liefern bereits einige Studien erste Hinweise. Hier gibt es allerdings auch noch weiteren Forschungsbedarf. In den Studien zeigt sich zunächst, dass die Thematisierung der EU stark auf einen ökonomischen Kontext eingegrenzt ist. Also ökonomische Inhalte rücken stärker in den Vordergrund. Das betrifft zum einen die Krisendeutung. Die Krise wird also nicht als etwas gesehen, was man politisch gestalten kann, sondern als eine ökonomische Gewalt, die von der Politik mehr verwaltet wird. Genau, Deutungen der EU gehen damit einher. Auch die Deutungen der EU werden weniger politisch gesehen. Also die bislang positiv besetzten Inhalte, wie etwa der Wert Demokratie, werden im schwächeren Maße auf die EU bezogen. Es gibt in den Diskursen einige Momente, in denen versucht wird, über eine Demokratisierung oder zumindest in der Rhetorik über Demokratisierung Zugehörigkeiten zu mobilisieren. Das sind aber vor allem Schlaglichter in den Diskursen. Demgegenüber stehen wesentlich mehr Momente, die den Wert Demokratie bezogen auf die EU eher unterminieren. Das ist zum Beispiel der Einsatz von Expertenregierungen in den Krisenländern, auch die dominante Rolle Deutschlands im Krisenmanagement, das einer Idee von der EU entgegensteht, in der die Machtverteilung zwischen den Staaten gleich ausgeprägt sein sollte. Und auch Momente wie die Verhinderung des griechischen Referendums zur Akzeptanz der Sparpolitik in Griechenland Ende 2011. Auch einzelne Einwürfe zu den kürzlich vonstattengegangenen Wahlen in Griechenland passen in dieses Schema. Statt diesen Deutungen, die also mehr in Richtung Demokratie gehen, überwiegen Deutungen der Gemeinschaft, die auch wieder ökonomisch determiniert sind. Die EU wird stark auf die Währungsgemeinschaft reduziert in den Mediendiskursen. Sie wird als Stabilitätsgemeinschaft gekennzeichnet oder in negativer Ausprägung als Schuldengemeinschaft. Das hat auch zur Folge, dass europäische Werte zunehmend weg von Demokratie und Solidarität hin zu ökonomischer Disziplin und Individualverantwortlichkeit umdefiniert werden. Über die ökonomischen Deutungen gerät die alte Konfliktlinie zwischen politisch stark integrierten und politisch schwach integrierten Ländern eher in den Hintergrund. Stattdessen wird ein neuer Graben aufgerissen zwischen den Krisenländern und den wirtschaftlich stabilen Ländern in der Eurozone. Aus Sicht der wirtschaftlich stabilen Länder in der Eurozone wird die Zugehörigkeit zur EU verteidigt, indem die EU als eine Währungsgemeinschaft beschrieben wird und vor allem als eine fiskalpolitisch stabile Gemeinschaft. Die EU als eine Schuldengemeinschaft wird hingegen deutlich abgelehnt. In der Konsequenz wird die fiskalpolitische Stabilität nun aber auch genommen, um über die Zusammengehörigkeit in der EU zu entscheiden und Zusammengehörigkeit zu definieren. Dabei werden vor allem die Krisenländer in der Verantwortung gesehen, ihre Haushalte zu sanieren und Reformen anzustellen. Gleichzeitig werden sie als Gefahr für die ökonomische Stabilität innerhalb der EU beschrieben und in der Folge abgegrenzt von der EU. Zusammengehörigkeit wird eher mit Ländern hergestellt, die inzwischen Reformen angepackt haben, wie im jüngeren Diskurs Irland oder auch Lettland als noch relativ junges Euro-Mitglied, das sich aber auch durch die eigene Finanzkrise gewurstelt hat, indem es starke Reformen angestrengt hat. Aus Sicht der Krisenländer ergibt sich das umgekehrte Bild. Hier wird Zugehörigkeit weniger über die EU als eine Stabilitäts- und Spargemeinschaft hergestellt, verständlicherweise. Das steht hingegen im Kontrast zur nationalen Zugehörigkeit. Hier sind also beide Größen nicht mehr auf einen Nenner zu bringen. Zugehörigkeit wird hingegen mobilisiert über die EU als Wachstums- und Solidargemeinschaft. Wieder mit der Folge, dass andere Länder an dieser Deutung der EU gemessen werden. Dabei beziehen sich Abgrenzungen auf die wirtschaftlich stabilen Länder und insbesondere auf Deutschland. Referenzpunkte sind etwa die Austeritätspolitik oder auch die Einmischung Deutschlands im Krisenmanagement, was als Bevormundung gesehen wird oder als Ausspielung einer ökonomischen Macht. Wir haben hier also eine neue Konfliktlinie, die innerhalb der Euro-Gemeinschaft aufgerissen wird. Darüber hinaus gibt es noch weitere Identitätskonflikte, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Auch in Luxemburg oder auch in Großbritannien steht etwa das deutsche Handeln, die Dominanz des deutschen Krisenmanagements im starken Kontrast zu der Idee der EU als eine demokratische Gemeinschaft oder als eine Gemeinschaft mit gleicher Machtverteilung. Insbesondere die Situation der Länder außerhalb der Eurozone ist zudem noch weiter zu betrachten. Da haben wir eher die Situation, dass die Idee der EU als eine Währungsgemeinschaft vermehrt auf Ablehnung stößt. Und zwar deshalb, beispielsweise aus polnischer Sicht, weil dadurch der eigene Stellenwert in der Gemeinschaft reduziert wird und als gefährdet wahrgenommen wird. Hier haben wir also wieder eine Differenz zwischen einer europäischen Deutung und der Rolle der eigenen Nation. Aus britischer Sicht ergibt sich ein ähnlicher Effekt. Hier ist es weniger der Stellenwert der eigenen Nation in der Gemeinschaft, der als gefährdet wahrgenommen wird, sondern mehr die Entwicklung der EU insgesamt. Hier überwiegt also die Wahrnehmung, dass über den Euro und das Krisenmanagement in der Währungsunion mittlerweile eine Vertiefung der EU einhergeht, die Europa insgesamt betrifft. Das steht im Widerspruch zur britischen Sicht, die eher die EU als einen Staatenbund bevorzugt. Und insofern haben wir hier den Rückzug Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass wir in den Identitätsdiskursen vor der Krise national unterschiedliche Konstruktionen von Europa haben, die auf weitgehend geteilter Zustimmung zu aber unterschiedlichen Deutungen aufbauen. Wir haben also die europäische Identität als einen Scheinkonsens beschrieben. Auf Basis dieses Scheinkonsens werden auch Abgrenzungen vorgenommen. Mit der Eurokrise geht eine Politisierung der Identitätsdiskurse einher. Europa wird mehr Thema, die Identitätsdifferenzen werden offenkundig und dabei erodiert der Scheinkonsens. Hier besteht nun die Chance zu einer Europäisierung der Identitätsdiskurse, zu der Mobilisierung von Zugehörigkeit zu geteilten Deutungen in den Auseinandersetzungen. Diese Chance wird aber verpasst. Stattdessen überwiegen ökonomische Deutungen der EU mit der Tendenz zu einer Renationalisierung. Zugehörigkeit wird in einigen Ländern in Frage gestellt, in jedem Fall aber wird die Zusammengehörigkeit in der EU insgesamt unterminiert. Insofern lässt sich die Eurokrise also auch wesentlich als eine Identitätskrise beschreiben und ist damit mit Sicherheit noch ein interessanter Gegenstand für weitere Forschungen. Dankeschön.
Sie hörten
Dr. Dennis Lichtenstein beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.